Ich grüße euch, schön euch zu sehen. Einige bekannte Gesichter, viele sogar, einige neue. Immer schön hier zu sein. Ab und zu humpel ich ein bisschen. Wir sind umgezogen, wir wohnen jetzt mit meiner Frau im Landkreis Landsberg am Lech. Und es ist sehr ländlich und sind auch so richtige urbayerische Menschen. Das gibt es ja in München auch nicht mehr so oft, aber da, wo wir jetzt wohnen, da haben wir ganz viele Einheimische. Und ja, um da ein bisschen Kontakt aufzunehmen, war ich jetzt gestern mal im Fußballverein im Training und haben mir gleich mal nach vielen Jahren was am Knie gemacht. Aber nicht so schlimm, das wird schon wieder. Nur damit ihr wisst, wir sind jetzt nicht mehr in München, sehen uns auch dadurch nicht mehr so oft. Nun, das Thema, was ich heute mitgebracht habe, hat mich selbst sehr bewegt. So eine Lebensgeschichte nimmt ja viele Wendungen von einem Menschen. Es passieren ganz viele Dinge. Menschen kommen in ein Leben, Krankheiten beeinflussen uns, Erfolge, ganz unverhoffte Dinge und Dinge, die wir vielleicht auch absehen konnten. Und in diesem Kontext ist mir ein Gleichnis von Jesus sehr wichtig geworden, und ich habe das Gleichnis, während ich es studiert habe, noch einmal von einigen Aspekten gesehen, die nicht nur neu für mich waren, sondern die mich auch nochmal dazu animiert haben, meinen persönlichen Lebenswandel, meine Motivationen und auch meine Oberflächlichkeit nochmal in Frage zu stellen. Und dieses Gleichnis finden wir in der Endzeitrede Jesu. Vielleicht würden wir es da gar nicht so einordnen, weil wir oft das in einem ganz anderen Kontext verwenden, aber wir schauen jetzt in die Endzeitrede Jesu in Matthäus Kapitel 25. Diese Rede beginnt ja schon ab Kapitel 24, aber in Kapitel 25 haben wir dieses sehr wichtige Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen, wo dann dieser, schicksalhafte Spruch am Ende kommt: die Tür ist verschlossen. Für manche gab es hier keinen Eingang. Aber genau danach, mit einem, einem Überleitungsvers in Kapitel 25, Vers 13, leitet Jesus ein neues Gleichnis ein. Und da heißt es in Kapitel 25, Vers 13: Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Also Jesus sagt: Seid wachsam, hört zu, fokussiert euch, jetzt kommt nochmal etwas. Es war was Wichtiges und jetzt kommt noch was Wichtiges. Und dann fängt er an mit dem Gleichnis der anvertrauten Zentner. Ab Vers 14. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der, der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe, ich habe daraus weitere 5 gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in deiner Erde. Siehe, da hast du das Deine wieder. Sein Herr beantwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du nicht, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Gold zu den Wechseln bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Ein Gleichnis, das ich sehr oft sogar im universitären Bereich gelernt habe. Es ging damals in der Lehre um diesen Matthäus-Effekt. Wer viel hat, dem wird viel gegeben. Da hat man gesagt, wenn ein Nobelpreisträger eine Publikation veröffentlicht mit ein paar anderen Autoren, dann werden die natürlich viel mehr hochgehoben und der Fokus ist viel mehr auf denen. Das heißt, ihr Erfolg, ihr Ruhm wird immer mehr. Ein Wissenschaftler, der vielleicht ähnlich gute Arbeit geleistet hat, findet gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Das heißt, wer schon viel hat, dem wird noch mehr gegeben. Wir sehen es auch in der Finanzwelt. Was passiert bei all den Crashs, wo der kleine Mann, die kleine Frau versucht, irgendwie noch seine Schäfchen ins Trockene zu bringen? Da kaufen die Leute, die eh schon viel in den Taschen haben, ganz groß ein, warten, bis die Kurse wieder hochgehen und verdoppeln, verdreifachen manchmal sogar ihr Vermögen. Das heißt, irgendwie herrscht eine gewisse Ungerechtigkeit und das wird auch gerne in säkularen Kontexten hergenommen und es wird gesagt, das ist der Matthäus-Effekt, der wird hier aus der Bibel genommen. Und grundsätzlich habe ich irgendwie mit dem immer so eine etwas negative Assoziation gehabt, bis ich mich mit diesem Gleichnis noch ein wenig genauer auseinandergesetzt habe, um zu schauen, wer ist Gott wirklich? Ist bei Gott wirklich die Regel so, dass man sagt, du hast viel, du kriegst noch mehr und der Arme, dem nehme ich noch das und gib's dem Reichen. Ist das wirklich Gottes Charakter, der hier in diesem Gleichnis wiedergespiegelt wird oder bedienen sich hier Menschen einfach, sage ich mal, räuberisch eines christlichen Gleichnisses und ziehen daraus Schlüsse für weltliche Geschehnisse? Nun, zunächst wollen wir uns einmal kurz den Sachverhalt anschauen. Protagonisten in diesem Gleichnis sind der Herr und die Knechte. Der Herr ist Christus. Er hat auch seinen Jüngern Gaben verliehen und er hat gesagt, er wird das Land verlassen. Christus hat diese Erde verlassen. Die Menschen, von denen hier die Rede ist, die Knechte, sind nicht irgendwelche Menschen da draußen, sondern es sind Menschen, die erkauft worden sind von Christus. Es sind Gottes Kinder. Es sind Knechte Christi. Es sind diejenigen, die sich als Christen bekennen, die sich als Christen sehen. Und wo die Einleitung jetzt vielleicht auf einen sehr weltlichen, auf einen sehr materialistischen Deut ging, mit Finanzen, mit Erfolg in Wissenschaft und so weiter, glaube ich aber, dass Christus hier von den Gaben, die verliehen wurden, in erster Linie geistliche Gaben meint. Und geistliche Gaben, wir können uns einmal uns kurz anschauen im 1. Korinther Kapitel 12, damit wir sie nur einmal noch vor Augen haben. Es sind die geistlichen Gaben, die in Kapitel 4 bis 11 beschrieben werden, wo es heißt, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. In einem jeden. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede. Einem anderen die Gabe, sie auch auszulegen. Also Christus möchte uns geistliche Gaben verleihen. Und jeder hat mindestens eine Gabe. Wir sehen aber auch in dem Gleichnis, wo es heißt, und wir können diesen kleinen Nebensatz nicht rausstreichen, in Vers 15 heißt es, dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Das heißt, Fleiß wird auch hier belohnt. Wer mehr wissen möchte, wer sich mehr anstrengen möchte, wer bereit ist, mehr zu geben, mehr Verantwortung zu übernehmen, dem kann Gott auch mehr Verantwortung geben. Und ich habe gerade vor kurzem einen Vortrag gesehen, wo es um die Charakterstärken eines Menschen geht. Und da meinte dieser Autor oder dieser Sprecher, ein Anzeichen von einem starken Charakter ist auch die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, sich nicht zu scheuen. Leider sind wir gerade irgendwo angekommen, gerade bei sehr vielen Leuten im Trend, dass man eben nicht Verantwortung übernehmen möchte für eine Familie. Man möchte sich nicht lange an einen Job binden. Ich meine, heute ist die durchschnittliche Arbeitsdauer von einem jungen Menschen in dem Start-up-Zeitalter sehr kurz. Ja? Man hat immer wieder verschiedene Jobs, man wechselt schnell. Das heißt, an dieser Stelle Verantwortung zu übernehmen und die auch langfristig zu bewahren und darin zu arbeiten, ist eine Gabe, aber auf der liegt auch Belohnung. Und jeder hat Verantwortung in seinem Leben. Egal wo wir stehen, in der Familie, wo wir sind, bei dem Beruf, den wir machen. Sei es, wir sind ein Chirurg, der in Gehirnen von Menschen arbeitet, ganz feine, sensible, präzise Arbeit. Oder wir haben einen handwerklichen Beruf, wo wir mit großen Metallteilen arbeiten. In jedem Beruf können wir das Beste geben, können unsere Verantwortung wahrnehmen und da versuchen, wirklich fleißig und mit Antrieb vorwärts zu gehen, nicht oberflächlich zu arbeiten. Und ich glaube, das hat dieser Herr gesehen, das hat auch Christus gesehen. Er hat gesehen, viele nehmen die Dinge halbherzig und sehr oberflächlich. Und selbst denen gibt er die Chance. Er sagt, ich gebe dir die Chance, auch zu wachsen. Wenn du vielleicht nicht gelernt hast von zu Hause oder durch deinen Werdegang, wirklich mal eine Sache richtig durchzuziehen, nicht zu denken, ich könnte und was wäre wenn, sondern wirklich etwas zu tun, bis zum Ende Verantwortung zu übernehmen und daran zu arbeiten. Ich gebe jedem die Chance. So Christus sagt nicht, dir gebe ich nichts. Er hat jedem nach seiner Tüchtigkeit gegeben und der eine muss wohl eine deutlich geringere Tüchtigkeit als der haben, der die 5 Zentner bekommen hat. Und doch gibt Christus die Chance und sagt, du hast das Potenzial zu wachsen. Aber es gibt auch andere Gaben und Fähigkeiten, die von oben kommen. Christus ist bereit, uns wirklich zum Wachstum zu führen. Und das muss nicht unbedingt durch Leid geschehen. Es kann auch einfach dadurch geschehen, dass wir tüchtig in der Sache sind, die Christus uns gegeben hat. Dadurch können wir wachsen, dadurch können wir noch mehr Verantwortung in unserem Leben lernen und übernehmen. Und hier ist ein Prinzip, was immer wieder auch erwähnt wird, als er zum Beispiel den einen rühmt, der die 5 zu 10 gemacht hat, da heißt es in Vers 21, recht so du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen und jetzt vermehre ich es dir. So dieses Detail, in wenigem treu sein. Ja, manchmal hat man den Eindruck, ja, das sind, man sieht die großen Leute auf der Bühne und hat den Eindruck, das sind Menschen, die haben einfach das Zeug dazu. Die sind so geboren, die haben schon diese Talente einfach so mitbekommen und ich bin weit weg entfernt davon. Ich glaube, liebe Geschwister, dass wenn wir mit Christus den Weg gehen, dann dürfen wir verstehen, dass auch die Menschen, die viel erreicht haben, für Christus in ihrem Berufsleben, in ihrem Bildungsweg, nicht so alles in die Wiege gelegt bekommen haben, wie wir es oft denken. Es steckt viel harte Arbeit dahinter, es steckt viel Engagement dahinter. Und genau das kann Christus uns auch schenken, im geistlichen, im christlichen Sinne, im geistigen Sinne, wie wir unsere Verstandeskräfte einsetzen, weiterentwickeln, auch im körperlichen, im beruflichen und so weiter. Gottes Ziel mit uns ist stetiger Fortschritt. Es klingt vielleicht jetzt wie eine klassische Motivationsrede, aber als ich Christ wurde, das war vor ungefähr, ich verwechsel die Jahreszahlen immer, ich sage jetzt einfach knapp 15 Jahre, also im Jahre 2016 durfte ich Christus kennenlernen und habe mich auch in dem Jahr getauft. Und da habe ich noch gehört, eben einige Predigten, und da waren so ein paar ganz einfache Sätze dabei, die habe ich damals so einfach geschluckt, aber heute denke ich, da steckt so viel drinnen. Entschuldigung, nicht 2016, 2006. Ja, so lange her, unglaublich. Genau, und da gab es eben, da kam ein Satz immer wieder vor und der hieß, als Christ ist Stillstand Rückschritt, weil Christus möchte, dass wir wachsen, auch wenn es durch Leid passiert. Oder es passiert dadurch, dass wir die Erkenntnis bekommen, wir müssen uns noch ein bisschen mehr anstrengen in einem bestimmten Bereich, mehr ihn suchen, mehr Zeit investieren mit Christus. Und auf diesem Schritt der Vervollkommnung ich werfe jetzt gar nicht das Wort Vollkommenheit in den Raum, aber die Vervollkommnung, das ist Gottes Wunsch. Er sieht unsere Schwächen, er möchte an denen arbeiten. Er sieht unsere Stärken, er will auch die stärken. So Christus ist vollumfänglich. Er ist jemand, der unser Bestes möchte. Er möchte, dass die Entwicklung voranschreitet. Das ist sein erklärter Wunsch. Und da kollidiert diese Oberflächlichkeit, mit der wir oft durchs Leben gehen, ich rede vor allem jetzt von mir, ganz stark mit dem Wunsch von Christus. Denn Christus möchte ins Detail gehen. Er möchte nicht, dass wir einfach unaufmerksam, verschlafen, unseren Tag bestreiten und irgendwie zu Ende bringen. Er möchte, dass wir auf Zack sind, dass wir sehen, wie handle ich gerade mit meiner Frau? Wie handle ich gerade mit meinen Mitmenschen, mit meiner Kollegin, mit meinem Kind? Mit den Menschen, die mir in meinem Einflussbereich anvertraut sind. Und ich muss euch sagen, seit kurzem habe ich mir wieder, ich habe es früher, als ich ganz am Anfang im Glaubensleben war, habe ich mir morgens wirklich konsequent viel Zeit genommen für Christus. Ich hatte eine ganze Stunde und habe da wirklich genossen, zu lesen, nachzudenken, zu beten. Und mein Wachstum war sehr schnell. Irgendwann kam ich dann an einen Punkt in meinem Christenleben, wo, naja, man weiß ja schon ganz viel und die Bibelgeschichten sind ja schon irgendwie so verinnerlicht, man hat auch viele Bücher gelesen. Jetzt muss man es mal ausleben. Ja, das ist so eine kleine Ausrede. Jetzt muss ich erstmal ausleben, bevor ich wieder noch mehr in mich aufnehme. Aber liebe Geschwister, das ist ein Trugschluss. Die Zeit mit Christus ist Gold wert. Und seit ich das wieder mache, seit einigen Wochen, stehe ich wieder sehr früh auf. Ich habe mir vorgenommen, um 5 Uhr aufzustehen. Manchmal wird es 5, manchmal 5:30. Aber ich finde wieder Zeit, zu mir zu kommen, zu Christus zu kommen. Und ich merke auch im Umgang mit meiner Frau, mit meinen Mitmenschen, wenn ich irgendwas impulsiv sagen möchte, wo ich weiß, das ist nicht gut, das ist nicht taktvoll, dann erinnert mich eine leise Stimme, stopp. Denk dran, es ist deine Frau. Was möchtest du jetzt sagen? Ich merke, dass wieder diese Geistesgabe zurückkommt durch die Stille mit Gott. Liebe Geschwister, und das kann ich nur jedem ans Herz legen, denn jeder von uns hat Menschen nah oder im äußeren Kreis unseres Einflussbereiches, die das schätzen werden, diesen christlichen Einfluss. Und ich durfte jetzt schon, wie gesagt, ein, zwei Mal, da habe ich wirklich gedacht, wow, Herr, hier hast du mir wirklich geholfen, den Mund zu halten oder die Worte nochmal zu überdenken. Gott ist im Alltag mit uns auch dabei. Er möchte diese Gaben vervollkommen. Er möchte, dass wir auf ein höheres Niveau kommen in unserer Sprache, in unserem Denken, in unserem Umgang. Ein edles, ausgewogenes Wesen wird nicht angeboren. Man kann bestimmt viel mitbekommen und die Erziehung spielt einen wichtigen Bestandteil darin, aber dennoch fällt ein edles, ausgewogenes Wesen einem nicht von selbst zu. Es passiert nur in der Zusammenarbeit mit Gott. Und da kann ich nur noch von einem, ich möchte nur diesen Gedanken der Oberflächlichkeit noch einmal kurz ansprechen. Ich habe meine Schulzeit, bis ich Christ wurde, gar nicht so ernst genommen. Ich habe ab und zu gelernt, ich habe meine Noten geschafft, habe auch das Abitur hingekriegt. Aber dann, als ich Christ wurde, Adventist wurde und gelernt habe, was auch wir für eine Verantwortung haben für den Nächsten, haben mich so Berufe wie Psychotherapeut oder Arzt interessiert. Aber ich habe gemerkt, ich war in meinem Schulleben zu oberflächlich und mein Notenschnitt hat einfach nicht gereicht, um jetzt diesen Studiengang zu gehen. Das war eine verschwendete Gabe. Ich hatte Zeit, ich hatte die Möglichkeiten. Ich möchte auch sagen, ich hätte auch bestimmt einen besseren Schnitt, vielleicht keine 1,0, so weit will ich gar nicht gehen. Aber es hätte vielleicht annähernd dahin gereicht, dass ich auch später ein paar andere Türen noch offen hätte. Aber ich habe mir selber einige verschlossen. Und das passiert oft im Leben an ganz verschiedenen Stellen, wo wir oberflächlich durchgehen und dann verschließen sich Türen. Ich war bei einer Glaubensschwester vor kurzem, sie ist weggezogen, sie ist ausgewandert. Ich habe ihr ein bisschen beim Umzug geholfen und hat sie ein Bett übrig gehabt. Also Mensch, wir könnten ein Bett gut gebrauchen. Und dann kam sie so ein bisschen ins Schwelgen, weil wenn man sich von alten Dingen trennt, dann kommen manchmal Erinnerungen hoch. Dann sagt sie, ja, habe ich noch damals mit meinem Mann gekauft, der ist nicht mehr da, der lebt jetzt, wir leben getrennt. Dann habe ich gesagt, oh, das tut mir leid. Dann hat sie gesagt, ja, das war eine Phase in meinem Leben, da war ich ein bisschen zu fanatisch. Ich wollte alles richtig machen und am Schluss habe ich alles falsch gemacht. Und für meinen Mann war das ein bisschen zu viel. Eigentlich war er ein guter Mann. Aber es war für ihn zu viel und wir haben uns auseinandergelebt. Das heißt, manchmal passieren im Leben, schließen wir uns selbst Türen, weil wir uns nicht sehen, weil wir nicht, vielleicht nicht genug zur Stille kommen und mit Christus wirklich lernen, was bedeutet es, unserem Nächsten mit Takt, mit Liebe zu begegnen. Und es gibt viele Ausreden in unserem Leben, rausreden, Selbstmitleid. Ja, ich habe so einen schlechten Start bekommen, ich habe so schlechte Bedingungen, ich kann mich nicht verbessern. Liebe Geschwister, jeder, egal wo wir sind, kann mit Christus Wachstum erleben. Und selbst wenn wir sündigen, selbst wenn wir auch wiederholt bewusst gegen Gottes Willen verstoßen haben, wenn wir wiederholt uns von der Stimme des Heiligen Geistes abgeneigt haben, er hat uns vielleicht gerufen, hat gesagt, nimm dir Zeit für mich, denk mehr über mich nach, komm zur Ruhe, setz neue Prioritäten, mach mal diesen Medienwahnsinn einen Stopp in deinem Leben. Ich kämpfe auch dagegen, es ist ein Automatismus. Ich muss nur das Handy in die Hand nehmen, möchte gar keine Nachrichten checken, aber möchte vielleicht eine Übersetzung mir anschauen, irgendetwas. Aber sobald das Handy an ist, ist schon automatisiert. Ich schaue mir gleich alle Nachrichten an. Und dann denke ich, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Eigentlich wollte ich es doch gar nicht. Das heißt, hier auch bewusst zu werden. Die geistigen Fähigkeiten. Warte nicht, bis eine Tür offen steht. Versuche sie mit Christus selbst zu öffnen. Wenn du einen Wunsch hast in deinem Leben, weiter zu wachsen, Beziehungen neu zu gestalten, in deinem Weg vorwärts zu gehen, in deinem Lebensweg, dann sei tüchtig. Das ist mein Aufruf. Mit Christus zusammen, sei tüchtig und erlaube dir keine Ausreden. In Römer 12, Vers 2 habe ich einen Vers gelesen, der hier auch uns anspricht. Römer, Kapitel 12, Vers 2, auch ein bekannter Text, da heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Liebe Geschwister, hier im Römerbrief wird uns gesagt, dass ein Gleichstellen dieser Welt, ich mache jetzt mal den Umkehrschluss, er sagt, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Es gehört zum Christenleben dazu, immer wieder mit Christus eine Justierung vorzunehmen. Wo befinde ich mich, wo möchte ich hin, wo will ich wachsen, wo kannst du mir Christus noch unter die Arme greifen, wo möchte ich meine Beziehungen, meine Fähigkeiten, meine Talente besser einsetzen in dieser Welt. Und es ist das Gute und das Vollkommene, was Gott wohlgefällig ist. Es gibt noch viele andere Gaben, die wir für Christus einsetzen können und für unsere Mitmenschen, sei es die Redegabe, unser Einfluss, hatten wir schon angesprochen, da habe ich einen Satz gelesen, Charakter ist Macht. Auch das stille Zeugnis eines starken Charakters hat einen Einfluss. Das heißt, am eigenen Charakter zu arbeiten, mit Christus hier die Talente zu vervielfachen, bringt Gewinn auf jeder Ebene. Und natürlich die Zeit ist auch eine kostbare Gabe. Und die sollten wir nicht nur mit irdischen Dingen verbringen. Nicht nur damit, wie wir vorwärts kommen, wie wir mehr Geld verdienen, wie wir mehr und mehr und mehr und mehr, sondern unsere Zeit soll auch für unsere geistlichen und geistigen Fähigkeiten eingesetzt werden. Was tust du dir Gutes zwischendurch oder Notwendiges, damit dein Geist wieder belebt wird, die Kreativität wieder zurückkommt, die Möglichkeit zur Veränderung wieder da ist? Die Gesundheit, wie gehen wir mit unserem Körper um? Mit diesem Tempel Gottes, den wir pflegen sollen und bewahren sollen. Wann schätzen wir denn die Gesundheit am meisten? Dann, wenn wir merken, sie zerrinnt zwischen unseren Fingern. Wenn wir merken, irgendwas stimmt nicht und verlieren langsam die Kontrolle. Dann wollen wir sie wieder haben, dann wollen wir uns wieder drum kümmern. Liebe Geschwister, warum nicht prophylaktisch mit Christus schon im Gebet sich bewusst werden, was für einen tollen Körper wir bekommen haben und wie wir diesen pflegen und wertschätzen können. Natürlich gehören zu den Talenten und Gaben auch Geld, Wohlwollen, wem geben wir dieses? Auch den Mitmenschen, denen es nicht so gut geht. Herzlichkeit findet die statt, hoffentlich in unserer Familie, vielleicht auch für jemand da draußen, der sie braucht. Aber auch an der Stelle soll ein Gedanke nicht fehlen, und zwar Gaben, die wir entwickelt haben über unser Leben. Sei es die Redegabe, sei es Herzlichkeit, Wohlwollen, geistige Aktivitäten, die können auch verkümmern. Wir können sie verlieren, wenn wir sie nicht benutzen. Ich denke, als Musiker kann man das verstehen, wenn man lange nicht spielt, man merkt, man braucht wieder ganz schön lange, bis man reinkommt. Weil man baut ab ein wenig. Und so ist es in jedem Bereich. Wenn man ein Berufsfeld verlässt, ich weiß, wie schwer es für manche fällt, die sagen, boah, ich war jetzt 5 Jahre nicht mehr im Beruf, ich muss da wieder rein. Hat sich vieles verändert, viele neue Dinge, viele neue Tendenzen. Das heißt, Dinge verliert man aus dem Auge, wenn man sie nicht pflegt und hegt. Das heißt, die Gaben, die Talente, die wir haben, in der Zeit mit Christus ist wirklich ein Geschenk, diese einmal zu sehen, zu erkennen und dann auch sie weiter zu entwickeln mit Christus. Und bei all den Herausforderungen und der Fülle an Gaben, die wir zu verwalten haben, denn wir sehen, anscheinend haben wir doch ganz viele Gaben. Jeder von uns kann reden, jeder von uns hat Einfluss auf andere Menschen, jeder steht irgendwo mitten im Leben. Keiner hat keine Gabe, keiner hat kein Talent, was er nicht zu verwalten hätte. Aber da könnte man wieder fast an den Punkt kommen, boah, ist das viel, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Aber, liebe Geschwister, da gibt es einen Schlüsselvers in der Bibel, der uns hilft, dass unser Geist wirklich bereit ist und offen, vorwärts zu gehen und wirklich große Dinge zu lernen und große Schritte zu machen. Und dieser Vers steht im hochpriesterlichen Gebet, da spricht Christus selbst. Christus selbst spricht in Johannes Kapitel 17, Vers 3. Er spricht von diesem ewigen Leben, er spricht von diesem Leben in Fülle, das wir jetzt schon erschmecken dürfen, das wir jetzt schon erleben dürfen. Da spricht er in Johannes Kapitel 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Liebe Geschwister, wir können uns viel Mühe machen, aber wenn wir Gott an erste Stelle widersetzen, uns Zeit dafür nehmen, ehrlich mit ihm sind, vielleicht mal sagen, Christus, Jesus, ich habe dich aus dem Auge verloren. Bitte offenbare dich mir neu. Ich habe mich ein bisschen verirrt, ich habe mich ein bisschen verlaufen in den Dingen dieser Welt, in den Sorgen. Offenbare dich mir neu. Christus wird sich offenbaren, egal welchen Alters du bist, egal wo du im Leben stehst. Und natürlich, was für mich auch neu war, war diese Endzeitkomponente. Denn Christus spricht dieses Gleichnis nicht irgendwo am Anfang seines Wirkens, sondern er spricht es am Ende seines Wirkens, in der Endzeitrede. Und was ein Mensch am Ende seines Lebens sagt, bevor er ablebt, hat nochmal eine ganz besondere Gewichtung. Und Christus weiß, er wird bald verurteilt, zu Unrecht. Er weiß, er wird bald sterben, er wird gehen müssen. Und hier will er noch die wichtigsten Wörter, die wichtigsten Gedanken seinen Jüngern mitgeben. Und hierzu gehört dieses Gleichnis von den Talenten. Das heißt, tüchtig zu sein mit dem, was Christus uns gegeben hat, ist auch ein Aspekt in Zusammenarbeit mit ihm. Einfach immer weiter zu wachsen, mit Christus zu sagen, Herr, ich sehe hier, ich brauche Wachstum, ich möchte vorwärts gehen, ist auch eine Komponente auf dem Weg ins ewige Leben in den Himmel. Liebe Geschwister, wer meint, er kann hier einfach verkümmern und seine geistigen Fähigkeiten schleifen lassen, der wird im Himmel überrascht sein. Denn dort ist geistliches Wachstum an der Tagesordnung. Da werden wir täglich Neues entdecken. Wir studieren, was Gott geschaffen hat. Die Universen, wo heute die NASA und Weltraumbehörden große Anstrengungen über Jahre Projekte von Top-Ingenieuren und Entwicklern aus der Branche schaffen, um ein Teleskop herzustellen, um ein bisschen weiter in den Weltraum zu schauen. Da werden wir, wenn einmal der Himmel offen steht, und Christus diese Erde neu macht, Musik studieren. Wir werden das Weltall studieren. Wir werden die Biologie studieren. Wir werden viel verstehen über das Leben. Liebe Geschwister, lernen liebt der Himmel. Wachsen liebt der Himmel. Hin zu dem, was Gott geschaffen hat, was er für uns vorhat. Unser Auftrag ist es, unsere Gaben, die wir haben, zu vermehren. Das ist das Einzige, was aus dem Gleichnis für uns hervorgeht. Wer seine Gaben nicht vermehrt, wer nicht mit Christus zusammenwirkt, der muss leider wohl auch das Wort Christi hören, wo es heißt, du warst faul in der Anwendung. Und es sind harte Worte, als ich die gehört habe, war ich sehr betroffen. Welche Gaben hast du? Keine? Niemals. Das gibt's nicht. Es gibt niemanden, der keine Gabe hat. Jeder ist dazu aufgerufen, sein Potenzial mit Christus im Wirken für die Menschen auf diesem Lebensweg zu entwickeln und vorwärts zu bringen. Und Gott ist dabei unser, ich sage es mal so salopp, unser Personal Trainer, unser Personal Coach. Wie viele moderne Firmen werben heute damit, um gute Arbeitskräfte zu bekommen, die sagen, wenn sie bei uns angestellt werden, sie kriegen sogar einen Personal Trainer. Ja, der hilft ihnen, das beste Potenzial bei uns in der Firma zu entwickeln. Das ist heute für viele ganz wichtig, weil die sagen, ich brauche jemanden, der mit mir die Zeit blockt, damit ich mich weiterentwickle. Ich will nicht einfach nur arbeiten, 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 arbeiten. Ich will wachsen. Ich möchte mehr lernen. Was der denen genau beibringt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was Christus uns beibringen möchte. Und das sind die Gaben des Geistes. Er möchte sie vervollkommnen und wachsen lassen. Nehme, was du hast und bringe es vor Gott. Er wird dir helfen, es zu vermehren. Und einen Punkt möchte ich noch vielleicht klären zum Schluss. Und zwar, als dieser Knecht mit dem einen Zentner kommt und sagt, ich weiß, du bist ein unbarmherziger Mann. Du nimmst, wo du nicht gesät hast und du greifst einfach zu. Vielleicht auch könnte ich jetzt eine Brücke schlagen zu diesem Gedanken, ja Christus, dieser, der mit seiner Feuer- und harten Erziehungspädagogik, das sehe ich hier nicht. Das ist eine Ausrede von dieser Person. Eine Ausrede. Sie schiebt die Schuld auf Gott und sagt, ich bin nicht schuld. Ich hätte ja vielleicht was damit machen können. Aber du Gott, du bist so ein Böser. Ich kann damit nicht arbeiten. Unter diesem Druck konnte ich nicht arbeiten. Aber die anderen zwei haben es geschafft. Das heißt, das Gottesbild, wie wir zu Gott stehen, ist essentiell für unsere Entwicklung im Leben. Denn wie ist Gott wirklich? Ich möchte euch mitnehmen, und das ist der letzte Vers, den wir lesen, ins Alte Testament, wo seine Güte und Gnade besungen wurde. Und gehen wir in Psalm 118. Psalm 118. Psalm 118, und da heißt es in Vers 1, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Vers 8, es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Wir möchten noch ein Gebet sprechen. Allmächtiger Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass wir dieses Gleichnis haben und dass du es in die Endzeitrede gestellt hast, Herr Jesus. Das heißt, es sind ganz wichtige Worte, die du noch deinen Jüngern und uns hinterlassen wolltest, bevor du in den Himmel aufgestiegen bist. Ja, und wir möchten mit deiner Hilfe zusammen ein Segen sein in dieser Welt für unsere Mitmenschen, unseren Familien. Wir möchten lernen von dir. Bitte schenk uns die Vermehrung der Gaben, der geistlichen Gaben, auch aller anderen Gaben, die du uns geschenkt hast, Herr. Wir möchten es nicht alleine tun. Wir wollen nicht überfordert sein. Wir möchten mit dir diesen Weg gehen, aus deiner Kraft leben. Allmächtiger Vater, und ja, Jesus hat gebetet im hohepriesterlichen Gebet, dass das ewige Leben ist. Das Leben, aus dem Kraft strömt und fließt auch zu anderen Menschen, durch welches wir Segen sein dürfen. Dieses ewige Leben liegt in der Erkenntnis von dir und Christus. So bitte, lieber Vater, schenk uns diese Erkenntnis, schenk uns Zeit, dass wir die geistlichen Dinge wieder mehr in unserem Leben präsent machen und mehr Erfahrungen mit dir sammeln dürfen. Wir danken dir, dass das dein Wunsch ist und dass du unser Gebet erhörst und wir auf deine Hilfe vertrauen dürfen. In Jesu Namen. Amen.